Guten Morgen. Zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Wir neigen uns. Vater im Himmel, wir hören auf dein Wort. Und ich bitte dich, öffne unsere Ohren und Herzen und lenke unsere Gedanken auf das, was du uns sagen willst. Nutze mich als dein Werkzeug und sei mitten unter uns. Amen. Heute Morgen geht es um zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten und deren Herkunft ein Zusammentreffen schier unmöglich scheinen lässt. Sicher werden viele von euch diese Bibelstelle kennen, aber einige vielleicht auch nicht. Und ich hoffe, dass für uns alle was dabei ist. Wie ihr wisst, bin ich Teilnehmerin des Aufbaukurses der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Und ich habe eine Exegese zu diesem Text gemacht und habe gedacht, wie krass, schade, dass man darüber keine Predigt machen kann. Und dann habe ich es doch gemacht. Dieser Text begleitet mich schon ziemlich lange und ich fand ihn schon als Kind im Kindergottesdienst total spannend. Ich habe ihn für heute Morgen ausgesucht, auch wenn der eigentlich im Kirchenjahr hinter die Passionszeit gehört. Und trotzdem hoffe ich, dass meine Begeisterung für diesen Text auf euch überspringt. Dieser Text begleitet mich schon einige Wochen und ich entdecke immer wieder noch neue Dinge. Die Apostelgeschichte ist vermutlich von demselben Autoren des Lukas-Evangeliums geschrieben worden und es wird auf das erste Jahrhundert nach Christus datiert. Es ist ein ziemlich langer Text und er steht in Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 36. Daher werde ich ihn abschnittweise vorlesen und einige Verse mit eigenen Worten zusammenfassen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung zu Anfang die Verse 1 bis 8. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie dann nach Joppe. Schauen wir ein wenig hinter die Kulissen. Cornelius, ein römischer Soldat, Hauptmann eines Regimentes, befehligt ungefähr 100 Männer. Ein Europäer, nicht beschnitten und mit den römischen Göttern von Kindesbeinen an vertraut. Er ist aufgrund seiner Stellung mit dem Regiment in Caesarea stationiert. Dort kommt er mit dem jüdischen Glauben und der israelischen Kultur in Kontakt und lebt nach den jüdischen Bestimmungen. Auch wenn er sich an die jüdischen Gesetze und Riten hält, steht er außerhalb der jüdischen Gesellschaft. Ob er damit einen guten Stand bei seinen Landsmännern hat, das wird uns nicht berichtet. Aber es scheint trotzdem einige zu geben, die offen sind und die jüdische Kultur genauso interessant finden und wertschätzend ihr gegenüberstehen. Wir erfahren, dass die Menschen dem Cornelius ein gewisses Vertrauen und Achtung entgegenbringen, denn er kümmert sich um die Menschen in seiner Umgebung. Am frühen Nachmittag, die Mittagshitze lässt langsam nach, erscheint ein Bote Gottes, ein Engel. Ich weiß nicht, wie es euch in dieser Situation gehen würde, aber ich wäre wahrscheinlich genauso erschrocken und überrascht. Cornelius hört zu. Er ist offen. Er ist offen für die Botschaft und den Botschafter. Nachdem dieser wieder verschwunden ist, führt er dessen Befehl sofort aus. Schon interessant, oder? Der Mann, der gewohnt ist, Befehle zu geben, handelt nach dem Willen Gottes, der ihm seinen Willen durch einen Engel übermittelt. Er ruft umgehend zwei Bedienstete und gibt den beiden einen frommen Soldaten, vermutlich auch einen, der den Gott Israels glaubt und sich an die Gebote hält, als Wegbegleiter und Schutz mit auf den Weg an die Küste des Mittelmeeres, so 50 bis 60 Kilometer entfernt von Caesarea nach Joppe. Ein strammer Tagesmarsch weit, um Simon Petrus zu holen, den keiner von ihnen bisher kennt. Ich lese den Text weiter ab Vers 9. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach. In dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßler, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. »Auf, Petrus! Schlachte und iss!« »Auf gar keinen Fall, Herr«, entgegnete Petrus. »In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen.« Doch die Stimme wiederholt die Aufforderung. »Was Gott für rein erklärt hat, das behandelt du nicht, als wäre es unrein«, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Simon Petrus, ein frommer Jude, Wegbegleiter Jesu und Apostel, Hirte der ersten Gemeinden. Bekannt durch sein vorlautes Wesen, seine Verleumdung, bevor der Hahn dreimal krähte, bekannt durch die Begegnung am See vor Jesu Himmelfahrt, als dieser ihn dreimal fragte, ob er ihn liebte und ihn ebenso viele Male auffordert, seine Schafe und Lämmer zu hüten. Nach Christi Himmelfahrt ist er einer derjenigen, die in den Synagogen lehrte, obwohl er kein Schriftgelehrter war, sondern eigentlich ein Fischer. Petrus lehrte, was er von Jesus gelernt hatte. Durch ihn und die anderen Apostel entstehen überall in der Nähe der Synagogen Gemeinden. Von Jerusalem ausgehend wird die Botschaft Jesu im jüdischen Raum bekannt. Petrus ist auf einer seiner Reisen in die Nachbargemeinden, um zu lehren und Kontakte zu knüpfen, Gemeinschaft zu haben und von Jesus zu erzählen. Heute würde man das vielleicht Netzwerken nennen. Augenzeugenberichte erstattet er. Er ist in einem Haus in Joppe zu Gast. Simon, ein Gerber, hat ihm sein Haus zur Verfügung gestellt. Gerber ist unter den Juden auch kein angesehener Beruf, denn er hat mit Tod zu tun. Mit dem Umgang von toten Tieren wird Simon durch seine Arbeit auch unrein vor dem Gesetz. Aber sicher gibt es da Zusatzerläuterungen und Reinigungsrituale, um dem entgegenzuwirken. Das scheint Petrus in Kauf zu nehmen, denn er gehört zu seinem Volk und dieses Haus schützt ihn vielleicht auch vor zu vielen Unterbrechungen beim Ausruhen von der Reise. Petrus zieht sich gegen 12 Uhr in der Mittagshitze auf das Dach zurück, vom Meer weht ein leichter Wind und vertreibt die unangenehmen Gerüche, die das Handwerk eines Gerbers mit sich bringt. Er möchte in Ruhe beten. Zwiesprache mit Gott halten, anbeten, Lieder zu Gottes Ehre singen. Doch er bekommt Hunger. Der Magen knurrt und übertönt vielleicht sogar seine Gedanken. Ich habe mich gefragt, warum wird dieses menschliche Bedürfnis erwähnt? Und warum ebenso, dass ihm eine Nahrung zubereitet wird? Die Zubereitung der jüdischen Speisen dauert oft Stunden. Ich habe ein Kochbuch mit Rezepten aus biblischen Zeiten. Und wenn ich nur ein ganz einfaches Rezept heranziehe, für Hummus zum Beispiel, eine Paste aus Kichererbsen, diese müssen, bevor man sie nutzen kann, erstmal 12 Stunden einweichen. Und dann brauche ich nochmal 1,5 Stunden, um es servierfertig zuzubereiten. Also braucht Petrus Geduld. Geduld, bis er sein menschliches Bedürfnis stillen kann und sein Magen Ruhe gibt. In dieser Situation nun öffnet sich der Himmel. Nein, es fängt nicht an zu regnen, sondern ein Tuch wird an allen 4 Ecken heruntergelassen und darin tummelt sich einiges Getier. Als Kind habe ich mir diese Krabbelviecher bildlich vorgestellt und die Reaktion meiner Mutter dazu, wenn sie diese kleinen Wesen zum Gesicht bekommt. Eine amüsante Vorstellung. Vielleicht mag ich diesen Bericht ja deshalb so. 4 Beiner, Mäuse, Ratten, Maulwürfe, Frösche, beliebig andere Tierchen, Kriechtiere wie Schlangen, Würmer, Lurche, Tausendfüßler. Alles, was Liebhaber von Terrarien so gerne mögen und sammeln. Wer nicht so viel Fantasie hat, dem sei ein Besuch im Aquarium ans Herz gelegt. Da kann man sich die Vielfalt vor Augen halten. Zurück zu Petrus, dem frommen Juden und Christen, der die Speisegebote aus 3. Mose 11 auswendig kennt und dem nun all diese Tiere vor die Nase gehalten werden, von denen in Mose geschrieben steht, dass sie unrein wären und daher als Nahrungsmittel ungeeignet, gar verboten sind. Dieses Bild vor Augen hört Petrus eine Stimme, die ihm befiehlt, aufzustehen, die Tiere zu schlachten und zu essen. Und Petrus weigert sich. Er hat noch nie gegen die Speisevorschriften verstoßen. Und an dieser Stelle kommt der Satz, der mich am meisten in den letzten Tagen und Wochen beschäftigt hat. Die Stimme sagt, was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Und dieser Vorgang wiederholt sich noch 2-mal, womit wir wieder bei der Anzahl 3 wären. Ob dem Petrus das auch aufgefallen ist? Was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Petrus bleibt gedankenversunken auf dem Dach zurück. Das Tuch wird in den Himmel zurückgehoben und der Himmel schließt sich wieder. 2 Gottesbegegnungen, beide ganz unterschiedlicher Art. Beide Männer, die diese Begegnung erlebt haben, sind ganz unterschiedlicher Herkunft, Prägung und Natur. Noch wissen sie nichts voneinander. Beide reagieren so unterschiedlich, wie sie selber sind. Petrus versteht nicht, was ihm diese Begegnung sagen soll. Er wehrt sich gegen den Auftrag der Stimme. Er bleibt gedankenversunken zurück, während Cornelius den Auftrag des Engels sofort in die Tat umsetzt. Ich lese ab Vers 17 weiter. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Version bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?« riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Version nachdachte, »Petrus, vor dem Haus sind 3 Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken, ich selbst habe sie geschickt.« Da ging Petrus zu den Männern hinunter. 3 Männer suchen Petrus. Der Geist Gottes spricht noch einmal mit Petrus und diesmal gehorcht Petrus. Auch wenn er immer noch nicht so ganz versteht. Er erfährt von den Männern, wer sie geschickt hat und dass sie ihn holen sollen. Petrus lässt die 3 Römer eine Nacht bei sich ausruhen und bricht mit ihnen am nächsten Tag nach Caesarea auf. Nun folgt die Begegnung mit Cornelius ab Vers 25. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen, warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. »Steh auf«, sagte er, »ich bin auch nur ein Mensch.« Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. »Ihr wisst sicher«, sagte er zu ihnen, »dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt.« Cornelius erzählt an dieser Stelle von seiner Begegnung mit dem Engel und dass er auf dessen Verheiß hin Leute zu Petrus sandte, um zu hören, was Petrus ihm und allen Anwesenden von Gott erzählt hat. Gleichzeitig hat er mal noch eben alle seine Freunde eingeladen und seine Verwandtschaft. Und Petrus geht hier ein Licht auf. Ich lese weiter ab, Vers 34. »Wahrhaftig«, begann Petrus, »jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus.« Erst als Petrus am nächsten Tag mit den Römern bei Cornelius ankommt und das ganze Haus voller Menschen sieht und von Cornelius' Begegnung mit dem Engel erfährt, begreift er. Petrus erkennt Gottes Wesen. Gott sieht nicht die Person an, die ihn anruft. Er schaut nicht auf die Herkunft, das Alter, Geschlecht oder die Hautfarbe. Er nimmt den Menschen an, der sich ihm anvertraut und glaubt. Und Petrus begreift die Texte des Propheten Jesaja auf eine neue Art. Der Friedensbote kommt nicht einzig und allein für das jüdische Volk. Der Friedensbote Christus kommt für jeder Mann und jede Frau. Er überwindet die Grenzen, die uns bekannt sind und die uns Sicherheit bieten. Grenzen und Gebote, die zum Teil von uns Menschen gemacht wurden, und auch die Gebote, die er selbst erstellt hat und die wir Menschen nicht fähig sind einzuhalten. Gott ist ein Brückenbauer, ein Grenzgänger und Überwinder, ein Freiheitsschenker, ein Beziehungskünstler, ein Friedensstifter. Frieden, unser deutsches Wort, reicht für den hebräischen Begriff Shalom nicht aus. Shalom ist ein umfassender Zustand von Glück und Wohlergehen des Einzelnen und der Gemeinschaft. Petrus und Cornelius erfahren Gottes überwindenden Frieden. Beide erfahren in der Gemeinschaft miteinander diesen Frieden, diesen umfassenden Zustand von Glück und Wohlergehen. Shalom. Bei der Betrachtung kamen mir einige Fragen in den Sinn, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die ich aber selbst für mich noch nicht beantwortet habe. Die es vielleicht sogar gilt, immer wieder zu begutachten und meine eigenen Grenzen zu weiten. Wie viele von euch wissen, bin ich in einer freien evangelischen Gemeinde sehr behütet groß geworden. Ich hatte einige tolle Männer und Frauen, die mir Gottes Wesen nahegebracht haben und die immer wieder ihre Grenzen hinterfragt haben. Jede Gemeinschaft hat ungeschriebene Gesetze. Kennt ihr sicher auch. Bei uns war es, in Jeans geht man nicht in den Gottesdienst, das ist Alltagskleidung und Gott nicht würdig. Jeder, der doch in so einer Jeans, egal wie neu, teuer sie auch aussah, wurde schief angeguckt. In unserer Nachbargemeinde durfte keine Frau überhaupt in Hosen gehen, denn es ist Männerkleidung und der Rock musste knielang sein, wenn und nicht zu aufreizend. Im Forum Abendmahl wurde erwähnt, dass es Menschen gab, die für ein bestimmtes Verhalten oder eine Aussage für eine geraume Zeit vom Abendmahl ausgeschlossen wurden. All diese ungeschriebenen Gesetze sind überholt worden, auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass die Menschen, die in den Gottesdienst kommen, über ihre Erscheinung nachdenken würden. So ist es aber mein Wunsch, nicht der unseres großen und barmherzigen, großmütigen Gottes. Er schaut uns liebevoll an. Er hat die Grenzen eingerissen, die wir Menschen aufgebaut haben, und er überwindet unsere Beschränkungen. Ihm ist es egal, welche Kleidung wir tragen. Er kennt unser Innerstes. Er durchschaut unsere Fassade. Unsere Maßstäbe sind ihm einerlei. Seine sind definitiv andere als unsere. Jeden, der heute Morgen hier sitzt, nimmt er als sein Kind an. Gott liebt dich und mich mehr, als wir unsere eigenen Kinder lieben. Er gab seinen Sohn ans Kreuz für uns. Dieses Kreuz wird die Brücke zwischen uns und ihm. Jesus, die Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Petrus begreift in der Begegnung mit Cornelius die Tragweite dessen, was Jesus ihn gelehrt hat. Er begreift die Freiheit und die grenzenlose Weite von Gottes Wesen, den Frieden, der so viel mehr bedeutet als die Abwesenheit von Krieg. So wie Gott Petrus auf die Begegnung mit Cornelius vorbereitet hat, bereitet er auch uns seine Menschen vor. Egal, wo wir stehen, was uns noch hindert, was uns begrenzt. Gott macht uns bereit für neue Wege und Umdenken. Er führt uns in die Freiheit und seinen Frieden. Die Begegnung mit Cornelius bleibt nicht ohne Konsequenzen. Petrus sieht seinen Auftrag in der Heidenmission. Vorher allerdings muss er sich noch in der Gemeinde in Jerusalem rechtfertigen. Doch das steht in Kapitel 11. und ist eine andere Predigt wert. Die Begegnung zwischen Cornelius und Petrus ermöglicht erst die Verbreitung des Evangeliums über die ganze Welt. Gott beruft nicht nur mehr Juden in seine Nachfolge, sondern er beruft Menschen aller Nationalitäten. Er, der Schöpfer aller Kreatur, macht Menschen aller Nationalitäten zu einem Volk, zu seinem geliebten Volk. Das hebt den alten Bund mit Israel nicht auf. Er wird erweitert auf alle Glaubenden. So wie Jesaja das schon angekündigt hat in Kapitel 52, Vers 15. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen. Und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Das erfährt Petrus in der Begegnung mit Cornelius, noch fast im Torbogen. Ihm gehen die Augen auf und seine Perspektive verändert sich. Sein Herz wird weit und er verkündet, was Jesus ihn gelehrt hat und wozu er ihn beauftragt und befähigt hat. Was sind deine, eure, unsere ungeschriebenen Gesetze und Grenzen, die dich und mich einschränken, die ausgrenzen? An welcher Stelle hat Gott deine Maßstäbe und Grenzen und Perspektiven schon verändert? Welche Weisheit, welche Freiheit wünschst du dir? Mutter Teresa hat einmal gesagt, früher habe ich gebetet, dass Gott die Hungrigen füttert oder dieses oder jenes tut, aber jetzt bete ich, dass er mich führt, das zu tun, was ich tun kann. Früher habe ich um Antworten gebetet, aber jetzt bete ich um Kraft. Früher habe ich geglaubt, dass das Gebet die Dinge verändert, aber jetzt weiß ich, dass das Gebet uns verändert und wir die Dinge. Das Beschäftigen mit Gottes Wort, mit den Hintergrundinformationen hat meine Sichtweise bereichert und verändert. Gott lässt mich immer wieder Neues entdecken und bereitet mich so auf manche Begegnungen vor, die ich sonst vielleicht vermieden hätte. Er verändert den Blickwinkel hin zu seiner Freiheit und zu seinem Frieden. Ich wünsche uns allen diesen Frieden Gottes. Shalom sei mit euch. Amen.